Kurz vor Weihnachten hast du den Artikel geschrieben, werden wir in 30 Jahren noch Tiere essen? Und ich habe mich gefragt, der Artikel kam kurz vor Weihnachten drauf, war das auch der gegebene Anlass, weil ja eben zur Weihnachtszeit der Fleischkonsum in vielen Familien, bei vielen Menschen steigt. War das der Anlass für dich?
Auf jeden Fall. Also ich denke, dass Weihnachten so ein Termin ist, an dem es die Diskussionen bei den Familien gibt. Die Leute wollen ja zusammen essen. Und ich weiß aus dem Feedback von meinen LeserInnen, dass es dann immer wieder Thema ist, wenn die einen Fleisch haben wollen und die anderen auf gar keinen Fall. Und dass es gerade für diejenigen, die kein Fleisch essen wollen, dann immer sehr, sehr schwierig ist. Also essen sie jetzt nur Beilagen oder erkämpfen sie sich irgendwie einen Linsenbraten oder was auch immer.
Du hast für diesen Artikel eine Umfrage gemacht, die dann beantwortet werden konnte von allen möglichen Menschen. Warum hast du dich dafür entschieden, diese Umfrage quasi zum Fleischkonsum in dieser Bubble von Krautreporter-LeserInnen zu machen?
Also das ist gar nicht die Bubble von den Krautreporter-LeserInnen, weil es bei unseren Umfragen so ist, dass da jeder mitmachen kann. Also nicht nur die Leute, die... Man muss es natürlich kennen, sonst kriegt man es nicht mit. Aber wir verteilen diese Umfragen auf allen Social-Media-Kanälen und daran kann sich jeder beteiligen. Das ist anders als bei unseren Artikeln, die kann man nur lesen, wenn man Mitglied ist.
Eine der zentralen Erkenntnisse von deiner Umfrage war ja auch, zumindest für mich, so habe ich es gelesen, dass 63% gesagt haben, irgendwann kann ich mir vorstellen, komplett auf Fleisch zu verzichten. War das auch ein Ergebnis, das dich überrascht hat?
Ja, also das Interessante, also man muss dazu sagen, die Umfrage ging ja ausdrücklich an FleischesserInnen raus, nicht wahr? Also das heißt, das sind jetzt unter diesen knapp 2/3 sind nicht Vegetarier mit dabei, sondern das sind ausschließlich Leute, die normalerweise Fleisch essen. Und von denen können sich 2/3 vorstellen, dass sie verzichten werden. Das hat mich schon überrascht, dass das so eine große Zahl ist, ja. Wäre interessant gewesen, das Alter mit abzufragen. Das habe ich leider nicht gemacht, aber in meinem Artikel steht ja auch, dass die Heinrich-Böll-Stiftung das in einer anderen Umfrage gemacht hat, die auch repräsentativ ist. Und da hat sich herausgestellt, dass in der jüngeren Generation, also bei den 15- bis 29-Jährigen, das Thema Fleischverzicht total stark ist. Also dass ein Viertel von den 15- bis 29-Jährigen sowieso nur manchmal Fleisch essen. Also da gibt es schon einiges im Gange.
Jetzt ist auch rausgekommen, dass es für viele anscheinend wichtig ist, dass die Ersatzprodukte, die es ja seit Jahren gibt, die auch mal besser werden, wo das Angebot immer größer wird, genauso schmecken sollen wie das echte Fleisch. Hat dich das überrascht oder ist das ein Ausdruck dafür, dass wir eigentlich doch ziemlich gemütlich sind und solange wir das bekommen, was wir eh schon gewohnt sind, ändern wir uns auch dahingehend, dass es fürs Klima und so weiter gut ist? Oder also war das für dich überraschend?
Ich finde es interessant, aber es bestätigt eigentlich genau das, was ich mir eigentlich schon gedacht habe. Also ich schreibe auch schon seit Jahren über die Entwicklungen, die es bei den Ersatzprodukten gibt, die sind ja mittlerweile schon ziemlich gut, wenn man es mit dem vergleicht, was es so vor 10 Jahren gab. Und ja, also ich denke, wenn man keinen Unterschied merkt, dann wird es auch viel leichter umzusteigen. Also das mit den Gewohnheitstieren hast du schon richtig gesagt. Es ist ja auch so, dass der Hauptgrund dafür, dass diejenigen in meiner Umfrage, die nicht verzichten möchten, der Hauptgrund dafür ist, dass es ihnen zu sehr schmeckt. Also es ist auch total logisch, dass sie perfekte Ersatzprodukte wollen, bevor sie bereit sind zu verzichten.
Wie nimmst du das eigentlich wahr? Diese Frage, esse ich Fleisch oder esse ich kein Fleisch, hängt ja mittlerweile auch viel mit Scham zusammen. Also diese Frage, gut oder böse. Wie sehr spaltet eigentlich diese Frage, esse ich Fleisch oder esse ich nicht Fleisch?
Ja, ich finde das total schwierig. Ich versuche da immer sehr ausgeglichen zu sein in dem, was ich schreibe. Wobei ich bin ja selbst seit mehr als 10 Jahren esse ich kein Fleisch mehr. Ich sage nicht so gerne, ich bin Vegetarierin. Ich esse kein Fleisch seit 10 Jahren. Und ich finde aber nicht, ich finde es sehr ungut, wenn diese Diskussion so emotional und spaltend wird, weil man dann die Leute, die, wie du gesagt hast, die Leute, denen es schwerfällt zu verzichten oder die vielleicht auch gar nicht verzichten wollen, weil man denen dann Schuld vermittelt und aus Schuld handeln ist ganz schwierig. Also ich glaube, das ist einfach kein guter Motivator. Ich glaube, es ist besser, wenn man versucht, eine Diskussion in Gang zu bringen, wo es eigentlich darum geht, was die gemeinsamen Ziele sind zwischen denen, die kein Fleisch wollen und denen, die nicht darauf verzichten wollen. Also da gibt es ja ganz viele. Es gibt nur ganz wenige Menschen in Deutschland, das kann man auch aus Zahlen sehen, die extreme Mengen an Fleisch essen und denen das auch wahnsinnig wichtig ist und die nie darauf verzichten würden. Es gibt viele, viele Menschen, die Fleisch essen und die sich Gedanken machen und die gerne weniger essen würden und die aber denen die Alternativen fehlen oder die nicht so genau wissen, wo sie anfangen sollen, die in der Kantine nichts anderes kriegen und so weiter. Also da gibt es ganz viel Potenzial, wo man sich einigen kann. Was ich viel besser finde als diese Polarisierung.
Meine Befürchtung ist so ein bisschen, dass wir hier eine Luxusdebatte führen, weil natürlich klar ist, im Idealfall verzehren wir Fleisch, das Bio ist, das irgendwie von regionalen Erzeugerinnen, Erzeugern kommt. Aber das, oder auch die Ersatzprodukte, das ist ja alles, sind ja alles Produkte, die relativ viel Geld auch im Supermarkt oder im Einkauf kosten und dementsprechend auch eigentlich nur was für Leute, die sich das leisten können. Jetzt hat der neue Landwirtschaftsminister Cem Özdemir von den Grünen gesagt, gute Landwirtschaftspolitik kann keine gute Sozialpolitik ersetzen. Meine Frage an dich ist, vergessen wir jetzt bei dieser ganzen Debatte, wie das mit dem Fleischkonsum weitergeht, nicht viel zu oft auch die Menschen mit geringen Einkommen?
Ja, das ist eine super Frage und ich finde das auch sehr gut, was Özdemir gesagt hat. Es fängt tatsächlich als Luxusdebatte an. Aber wenn du dir anschaust, dass es, weißt du, als der Beyond Burger gelauncht wurde, das ist eines der neuesten Fleischersatzprodukte und eines der fortgeschrittensten, was die Imitation betrifft. War ja noch wahnsinnig teuer und den gibt's mittlerweile bei Lidl. Also ich glaube, dass das keine Luxusdebatte bleiben muss. Natürlich, aber ich habe Zweifel daran, dass sich das allein durch Angebot und Nachfrage regeln lässt. Also da muss tatsächlich auch politisch was passieren und deswegen ist es wichtig, dass es eine gesellschaftliche Debatte gibt und dass es politischen Druck gibt und das hat auch schon ganz viel bewirkt. Ich habe ja mit ForscherInnen gesprochen zu diesem Thema und es war ganz klar, ForscherInnen von der Uni Göttingen, und es war ganz klar, dass dieses ganze Thema vom Einzelhandel und in der Landwirtschaft vor 10 Jahren noch eher belächelt wurde, weil gesagt wurde, die VerbraucherInnen interessieren sich nicht wirklich dafür, die wollen einfach nur was Billiges auf dem Teller haben. Und denen ist jetzt klar geworden, dass das immer mehr Menschen interessiert und auch Menschen, die nicht hohe Gehälter haben. Und das heißt, die haben jetzt diesen Druck, dass sich was ändern muss. Und die Politik spürt auch den Druck, dass sich was ändern muss. Das heißt, das wird keine Luxusdebatte bleiben. Und ich glaube, sie ist es eigentlich auch schon nicht mehr.
Aber Stichwort die neue Regierung. Du hast in deinem Artikel auch geschrieben, dass die Ampelkoalition mit dem neuen Koalitionsvertrag auch wirklich Bewegung bringen will, zumindest was die Tierproduktion betrifft, mit dem verbindlichen Tierwohl-Label, das 2022 kommen soll. Glaubst du, damit hat die Bundespolitik auch wirklich dann auch die breite Gesellschaft im Blick, oder ist es dann nur wieder was, wo dann ja die Bauern profitieren sollen, wo aber auch weite Teile der KonsumentInnen ein Stück weit vielleicht wieder hinten runterfallen?
Also dieses Tierwohl-Label ist ja keine Erfindung der jetzigen Regierung, das ist ja schon lange in Planung.
Ja.
Und das es kommt drauf an, wie das umgesetzt wird. Und es kommt überhaupt drauf an, wie dieser Umbau, der zu mehr artgerechter Tierhaltung, der geplant ist, wie die Regierung sich vorstellt, wie das finanziert werden soll. Das ist ja im Moment im Koalitionsvertrag noch sehr vage beschrieben, nämlich, dass es im Prinzip der Markt regeln soll. Und also, dass es zum Beispiel es würde bedeuten, dass es zum Beispiel keine besonderen Steuern oder Abgaben geben wird. Und das wird ganz stark teilweise kritisiert, weil auch von allen Seiten, weil das wahrscheinlich nicht ausreichen wird. Das wird sehr teuer, das wird viele Milliarden kosten, die Tierhaltung umzubauen. Und da muss, also ich kann dir nicht sagen, im Moment, was die Regierung davor hat. Aber ich hoffe, dass es deutlich konkreter wird und dass sie da auf bessere Ideen kommen, als das nur über den Markt zu regeln.
Ja, du hast in deinem Artikel auch noch von einer Leserin oder von einer Frau erzählt, die dir geschrieben hat. Da ging es dann um die Frage, was passiert denn, wenn jetzt auf einmal alle Leute kein Fleisch mehr essen würden? Da hätte das ja auch drastische Konsequenzen für die Menschen, die als Bauern und Bäuerinnen arbeiten.
Auf jeden Fall. Und also erstens hat es Konsequenzen für die ganze Landwirtschaft, wenn wir komplett die Nutztierhaltung aufgeben. Und das muss man sich auch überlegen, ob man das so pauschal will. Also diese Leserin, mit der ich gesprochen habe, die hat einen Ziegenkäsehof, der eigentlich total bilderbuchmäßig klingt. Und genau das ist, was die Werbung immer verspricht, aber nicht einhält. Oder was die Politik auch immer so gerne möchte, so kleinbäuerliche Landwirtschaft. Und ob wir wirklich, ich glaube nicht, dass es wäre schade, wenn wir das kaputt machen würden in unserem Bemühen um Klimaschutz und bessere Tierhaltung. Also man muss Tierhaltung nicht so pauschal betrachten. Es gibt da auch wirklich Formen, die in Ordnung sind. Und ja, das ist ja auch nicht das, was wir im Kopf haben, wenn wir an die Tierhaltung denken, die wir nicht mehr wollen. Ne? Wir denken ja alle eher so an, ich will jetzt keine Namen nennen, aber an die ganz großen Player.
Du hast dich viel mit diesem Thema beschäftigt. Wenn du jetzt mal die Frage selber so ein bisschen beantworten würdest, die du mit dem Artikel "Werden wir in 30 Jahren noch Tiere essen?" versuchst, wenn du das zu beantworten versuchst, wie sieht denn jetzt zum Abschluss die Frage der Konsum von uns Menschen in Deutschland von tierischen Produkten, von Fleischprodukten in Mischung mit Ersatzprodukten aus, wenn wir auf Umwelt, wenn wir auf moralische Aspekte und so weiter gucken?
Ich glaube, wenn es wirklich passiert, dass wir die Ersatzprodukte viel, viel besser werden und wenn es vielleicht auch Laborfleisch gibt, was jetzt noch kein sehr sexy Name ist, aber das wird man wahrscheinlich auch noch ändern. Also wenn es wirklich perfekten Ersatz gibt, dann wird es sich drastisch ändern. Und ich glaube, dass, also ich kann dir nicht in Prozent sagen, wie viel es dann sein wird, aber ich würde mich sehr, sehr wundern, wenn in 30 Jahren die Supermarktregale, wo jetzt noch Fleisch liegt, nicht komplett anders aussehen würden. Und ich bin da sehr optimistisch und ich bin auch sehr gespannt.
Das sagt Theresa Bäuerlein. Sie ist Reporterin für Sinn und Konsum beim Online-Magazin Krautreporter und wir haben über ihren Artikel geschrieben, werden wir in 30 Jahren noch Tiere essen? Mit Umfrageergebnissen und so weiter könnt ihr auf krautreporter.de online finden. Und ich bedanke mich ganz herzlich, dass du Zeit gefunden hast und empfehle Artikel, die du geschrieben hast. Es geht immer wieder um spannende Konsumfragen. Man kann auch ein Newsletter von dir bekommen, so habe ich das gesehen. Dann kriegt man das direkt ins E-Mail-Postfach hinein. Vielen Dank für die Zeit und das Gespräch.
Gerne, vielen Dank dir.